Rainer, lies mal vor.
27. Kapitel, Teil 2.
Das also war die unheimliche Ruhestätte des Königs der Vampire, dem so viele untertan sind. Das Grab war leer. Dies bewies mir in beredter Weise das, was ich ohnehin schon wusste. Ehe ich daran ging, diese Frauen durch mein grauenhaftes Werk dem natürlichen Tod zu überliefern, legte ich in Draculas Grab etwas von der Hostie und verbannte ihn, den Untoten, für immer daraus. Dann begann ich mein schweres Werk, vor dem ich mich wirklich fürchtete. Wäre es wenigstens nur eine Frau gewesen, es wäre mir leicht erschienen. Aber drei! Wenn ich einmal das Entsetzliche getan, es noch zweimal wiederholen! War es schon schrecklich bei der guten Lucy? Wie musste es dann bei diesen werden, die Jahrhunderte überlebt, die ihre Kräfte im Laufe der Zeiten ins Ungeheure verstärkt haben mussten, die, wenn es ihnen möglich gewesen wäre, für ihre gespenstische Existenz gekämpft hätten? Mein lieber Freund John, es war wirklich Fleischerarbeit. Hätte mir nicht der Gedanke an andere Tote oder an die Lebenden, über deren Häuptern eine furchtbare Gefahr schwebte, die Kraft gegeben, ich wäre unterlegen. Ich zitterte und zittere heute noch, obgleich meine Nerven es aushielten, bis alles vorüber war. Hätte ich nicht den Frieden im Gesicht der Ersten gesehen und die Freude, die vor der endgültigen Auflösung noch darüber hinhuschte, wie eine Bestätigung, dass die Seele nun erlöst sei, ich hätte die blutige Arbeit nicht zu Ende führen können. Ich hätte das entsetzliche Knirschen, das der Pfahl beim Einschlagen in den Leib verursachte, nicht zu ertragen vermocht, ebenso wenig wie den Anblick der sich windenden Gestalt und der Lippen voll blutigen Schaumes. Ich wäre entsetzt geflohen und hätte mein Werk unvollendet gelassen. Aber nun ist alles geschehen, und ich kann die armen Seelen nun bedauern. Ich trage keinen Groll mehr gegen sie, jetzt, da ich weiß, dass sie ihren vollen Todesschlaf schlafen. Denn, Freund John, kaum hatte mein Messer den Kopf abgetrennt, da schwanden die Leiber dahin und zerfielen zu Staub, aus dem sie geworden. Es war, als machte der Tod, der einige Jahrhunderte früher hätte kommen sollen, jetzt sein Recht besonders gelten und sagte: »Hier bin ich!« Ehe ich das Schloss verließ, sicherte ich die Eingänge, sodass der Graf als Untoter sie nicht mehr betreten kann. Als ich wieder in den Kreis zurückkam, in dem Frau Mina wieder schlief, erwachte sie. Wie sie meiner ansichtig wurde, weinte sie darüber, dass ich so viel hätte ertragen müssen.
»Kommen Sie«, sagte sie, »kommen Sie fort von diesem unseligen Platz. Wir wollen meinem Mann entgegeneilen, der, ich weiß es gewiss, auf dem Weg zu uns ist.«
Sie sah schmal, bleich und krank aus. Aber ihre Augen waren klar und glühten vor Eifer. Ihre Blässe und Schwäche zu sehen, war mir förmlich eine Wohltat, denn vor meinen Augen standen noch die Frauen mit ihrem frischen Aussehen im Vampirschlaf. Voll von Vertrauen und Hoffnung, aber auch von Furcht, zogen wir ostwärts, um unseren Freunden zu begegnen. Und ihm, von dem mir Frau Mina sagte, dass wir ihn sicher treffen würden.
Mina Hörkers Tagebuch. 6. November. Es war spät am Nachmittag, als der Professor und ich gegen Osten aufbrachen, woher ich wusste, dass Jonathan kommen werde. Wir liefen nicht rasch, obgleich es steil bergab ging, denn wir hatten einige Decken und Pelze zu tragen, da wir uns der Kälte und dem Stehen nicht schutzlos aussetzen durften. Wir führten auch einige Lebensmittel mit, denn wir befanden uns ja in einer vollkommenen Einöde und konnten, soweit wir überhaupt durch den fallenden Schnee zu sehen vermochten, keine Spur einer menschlichen Wohnstätte entdecken. Als wir etwa eine Meile gegangen waren, fühlte ich mich von dem schwierigen Abstieg ermüdet und setzte mich nieder, um zu rasten. Dann wendeten wir den Blick rückwärts und sahen Schloss Dracula liegen, das in klaren Linien vom Himmel sich abhob. Wir waren so tief unter der Spitze des Hügels, auf der es stand, dass es hoch über die oberen Konturen der schroffen Felsgebilde der Karpaten emporragte. Wir sahen es in seiner ganzen imponierenden Größe. 1000 Fuß über uns, am Rand eines ungeheuren Abgrundes. Eine tiefe Schlucht trennte es auf einer Seite von dem nächstliegenden Berg. Der Platz hatte etwas Wildes und Unheimliches an sich. Wir konnten das ferne Heulen von Wölfen vernehmen. Sie waren wohl noch weit entfernt, aber dennoch war uns der Klang ihrer Stimmen, obwohl gedämpft durch den dichten Schneefall, unbehaglich. Dr. Van Helsing suchte, wie ich aus seinen Bewegungen entnahm, einen geschützten Punkt, auf dem wir einem Angriff weniger ausgesetzt wären. Der steinige Weg führte immer noch weiter in die Tiefe. Wir konnten ihn noch weithin durch die sich anhäufenden Schneemassen erkennen. Nach einer Weile rief mir der Professor zu, und ich stieg zu ihm hinauf. Er hatte einen prächtigen Platz entdeckt, eine Art natürlicher Höhle mit einem torartigen Eingang. Er ergriff mich bei der Hand und zog mich hinein.
»Sehen Sie«, sagte er, »hier sind Sie vollkommen geschützt, und wenn die Wölfe kommen sollten, so können wir mit Ihnen einen nach dem anderen abrechnen.«
Er brachte unsere Pelze herbei und richtete ein behagliches Nest für mich ein. Dann holte er etwas von unserem Proviant herbei und nötigte mich zu essen. Aber es war mir unmöglich. Schon der Gedanke daran erregte mir Ekel. So gern ich es ihm zuliebe getan hätte, konnte ich mich nicht einmal zu einem Versuch entschließen. Er sah traurig drein, machte mir aber keine Vorwürfe. Nachdem er seinen Feldstecher aus dem Koffer genommen, stieg er auf einen der Felsblöcke und begann sorgfältig den Horizont abzusuchen. Plötzlich rief er,
»Da, Frau Mina, da! Sehen Sie!«
Ich sprang auf und stellte mich an seine Seite auf den Felsen. Er gab mir sein Glas und deutete hinaus. In schweren Flocken fiel der Schnee herab und wirbelte in dem scharfen Wind, der sich erhoben hatte. Immerhin wurde es manchmal lichter in dem Gestöber und man hatte dann eine bessere Aussicht. Von der Höhe, auf der wir standen, bot sich ein weiter Ausblick. Weit draußen, mitten durch die weiße Schneewüste, sah ich den Fluss sich wie ein schwarzes Band in weiten Schleifen und Krümmungen dahinwinden. Gerade vor uns und nicht allzu weit entfernt, in der Tat so nah, dass ich gar nicht verstehe, warum wir sie nicht schon früher sahen, erblickten wir eine Gruppe berittener Männer, die in größter Eile heranflogen. In ihrer Mitte hatten sie ein Fahrzeug, einen langen Leiterwagen, der auf der gefrorenen, unebenen Straße von einer Seite zur anderen schwankte. Die Gestalten der Reiter hoben sich scharf vom Hintergrund ab, und ich konnte an ihrer Kleidung genau erkennen, dass es Bauern oder Zigeuner waren. Auf dem Wagen befand sich eine große, viereckige Kiste. Mein Herz pochte, als ich sie sah, denn ich wusste, dass wir nun am Ziel waren. Der Abend senkte sich schon hernieder, und ich wusste, dass bei Sonnenuntergang der Körper, der dort jetzt noch in der Kiste gefangen lag, seine Freiheit gewinnen und in irgendeiner Gestalt unseren Nachstellungen entrinnen würde. In meiner Angst drehte ich mich nach dem Professor um, aber, oh Schrecken, er war nicht da. Doch einen Augenblick später sah ich ihn am Fuß des Felsblockes. Er hatte einen Ring um diesen gezogen, gleich dem, der uns heute Nacht Schutz gewährt hatte. Als er sein Werk vollendet, kam er wieder zu mir herauf und sagte,
»Hier sind Sie wenigstens vor ihm sicher.«
Er nahm mir das Glas aus der Hand und sah, als der Schnee einen Augenblick lang weniger dicht fiel, scharf hinaus.
»Sehen Sie«,
sagte er,
»Sie kommen rasch heran. Sie peitschen Ihre Pferde und galoppieren so rasch Sie können.«
Er schwieg und fuhr dann mit hohler Stimme fort.
»Sie eilen so sehr wegen des Sonnenuntergangs. Wir werden wohl zu spät gekommen sein. Gott sei uns gnädig.«
Ein neuer Schauer wirbelnden Schnees kam hernieder und verhüllte die ganze Landschaft vor unseren Blicken. Es ging jedoch rasch vorüber, und wieder richtete er sein Glas hinaus gegen die weite Ebene. Plötzlich schrie er,
»Schauen Sie, Frau Mina, schauen Sie! Da kommen zwei Reiter rasch von Süden. Es müssen Quincy und John sein. Da, nehmen Sie mein Glas. Sehen Sie rasch, ehe der Schnee uns wieder die Aussicht nimmt.«
Ich nahm das Glas und sah hinaus. Die zwei Männer mussten wohl Dr. Seward und Morris sein. Jedenfalls erkannte ich, dass keiner von beiden Jonathan war. Ich wusste aber auch gewiss, dass Jonathan nicht mehr fern sein konnte. Ich sah herum und bemerkte weiter nördlich zwei Männer, die mit verhängten Zügeln dahersprengten. Einer von ihnen war Jonathan, das wusste ich. Der andere war ohne Zweifel Lord Godalming. Sie verfolgten die Bande mit dem Wagen. Als ich dies dem Professor sagte, sprang er vor Freude auf und sah scharf hinaus, bis ihm ein neuer Schneefall die Aussicht nahm. Dann ergriff er seine Winchester-Büchse und lehnte sie schussfertig gegen den Felsblock am Eingang unserer Höhle.
»Sie kommen alle zusammen«, sagte er. »Wenn es Zeit ist, werden wir die Zigeuner von allen Seiten fassen.«
Ich zog meinen Revolver heraus, denn während unseres Gespräches wurde das Heulen von Wölfen in immer größerer Nähe vernehmbar. Der Schneesturm ließ ein wenig nach, und wir konnten wieder sehen. Es war seltsam. In unserer nächsten Umgebung fiel der Schnee in schweren Flocken, während draußen die Sonne immer freundlich erschien, je weiter sie zu den fernen Bergspitzen herniederstieg. Ich suchte mit dem Glas die weite Schneefläche ab und bemerkte dunkle Punkte, die einzeln zu zweien und dreien oder in noch größerer Anzahl sich gegen uns heranbewegten. Es waren die Wölfe, die sich sammelten. Lüstern nach Beute. Jeder Augenblick, den wir warten mussten, erschien uns wie eine Ewigkeit. Der Wind brauste in wilden Stößen heran und der Schnee wirbelte wie toll um uns. Zeitweise konnten wir keine Armeslänge vor uns schauen. Dann aber wieder, wenn die heulenden Windstöße an uns vorbeigefegt waren, schien sich der Raum um uns aufzuhellen und wir hatten wieder weiten Ausblick. Wir waren seit langem daran gewöhnt, auf Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zu achten, so dass wir auch heute genau wussten, wann die Sonne unterging. Es musste in ganz kurzer Zeit geschehen. Wir konnten gar nicht glauben, dass weniger als eine Stunde vergangen war, während der wir das konzentrische Zusammentreffen der verschiedenen Abteilungen beobachtet hatten. Der Wind drang in wilderen und kälteren Stößen auf uns ein und kam mehr von Norden. Er hatte offenbar die Schneewolken von uns weggetrieben, denn nur ganz selten kamen neue Massen hernieder. Wir konnten jetzt deutlich die verschiedenen Abteilungen unterscheiden, die Verfolger und die Verfolgten. Es fiel mir auf, dass die Verfolgten nicht zu bemerken schienen, dass ihnen jemand auf den Fersen sei. Oder sie machten sich nichts daraus. Sie vergrößerten aber ihre Eile, je weiter sich die Sonne den Bergspitzen näherte. Immer kleiner wurde die Entfernung zwischen uns und ihnen. Wir kauerten uns hinter unserem Felsen nieder und hielten die Waffen schussbereit. Wir waren fest entschlossen, die Zigeuner nicht vorbeizulassen. Jedenfalls hatten sie keine Ahnung von dem Hinterhalt, der ihnen gelegt worden war. Plötzlich riefen zwei Stimmen:
»Halt!«
Die eine, vor Erregung hochklingende, war die meines Jonathan. Die zweite, die des Herrn Morris, war laut und hatte einen befehlenden Klang. Die Zigeuner werden die Sprache wohl nicht gekannt haben, der Ton aber, in dem das Wort gerufen wurde, ließ keine Missdeutung zu. Unwillkürlich hielten sie ihre Pferde an. Im selben Augenblick sausten Lord Godalming und Jonathan von der einen, Dr. Seward und Herr Morris von der anderen Seite heran. Der Führer der Zigeuner, ein hübscher Bursche, der mit seinem Pferd fast verwachsen schien, gab seinen Leuten einen Wink und befahl ihnen mit tönender Stimme weiterzureiten. Sie hieben auf ihre Pferde ein, die sich aufbäumten. Aber die vier Angreifer rissen ihre Winchester-Büchsen heraus und gaben so in unzweideutiger Weise den Befehl zum Halten. Zugleich sprangen auch Dr. Van Helsing und ich hinter dem Felsen hervor und legten unsere Waffen auf sie an. Als die Zigeuner sahen, dass sie vollständig umzingelt waren, zogen sie die Zügel an und hielten. Der Führer rief ihnen etwas zu, worauf jeder die Waffe, die er führte, Messer oder Pistole herauszog und sich kampfbereit machte. Nun musste die Entscheidung fallen. Der Führer riss mit flinker Bewegung sein Pferd herum und rief seinen Leuten etwas zu, was ich nicht verstand. Nachdem er zuerst auf die Sonne, sie musste sogleich hinter den Horizont begrenzenden Höhenzügen versinken, und dann auf das Schloss gedeutet hatte. Daraufhin warfen sich die vier Männer unserer Partei von ihren Pferden und drangen gegen den Wagen vor. Ich hätte eigentlich furchtbare Angst empfinden müssen, als ich Jonathan in solcher Gefahr sah, aber der Kampfeseifer hatte mich ebenso ergriffen wie die übrigen. Ich fühlte keine Furcht, sondern ein wildes Verlangen zu handeln. Als der Führer der Zigeuner unsere Absicht erkannte, gab er seinen Leuten einen Befehl. Diese scharten sich in undiszipliniertem Eifer um den Wagen, einer den anderen stoßend und verdrängend, um den Befehl auszuführen. Ich konnte sehen, wie Jonathan von der einen und Quincy von der anderen Seite versuchten, sich einen Weg zum Wagen zu bahnen. Offenbar war es ihnen darum zu tun, ihre Aufgabe noch zu erfüllen, ehe die Sonne unterging. Unaufhaltsam drangen sie vorwärts. Weder die zielenden Pistolen noch die blitzenden Messer der Zigeuner vor ihnen, noch das grimmige Heulen der Wölfe hinter ihnen schienen sie zu beachten. Jonathans Ungestüm und seine unerschütterliche Beharrlichkeit lähmten sichtlich den Mut der Gegner. Instinktiv wichen sie aus und gaben ihm den Weg frei. Im Nu hatte er sich auf den Wagen gestürzt, mit außergewöhnlicher Kraft die große Kiste ergriffen und über die Räder herabgeworfen. Unterdessen hatte auch Herr Morris seine ganze Kraft daran gesetzt, den Ring der Zigeuner zu durchbrechen. Ich hatte die ganze Zeit atemlos Jonathan zugesehen, zuweilen aber auch einen Blick auf Morris geworfen und bemerkte, dass er wie ein Verzweifelter kämpfte. Ich hatte die Messer der Zigeuner aufblitzen und auf ihn herniederzucken sehen, als er sich einen Weg durch sie bahnte. Er hatte mit seinem langen Jagdmesser pariert, und ich glaubte, dass es ihm gelungen sei, unversehrt durchzudringen. Als er an Jonathans Seite sprang, der wieder vom Wagen herabgestiegen war, konnte ich bemerken, dass er mit der Hand nach seiner Brust griff und das Blut zwischen seinen Fingern hervorspritzte. Trotzdem gab er nicht nach, sondern bearbeitete die Kiste mit seinem Jagdmesser wütend von der einen Seite, während Jonathan von der anderen mit seinem Kukri-Dolch in verzweifelter Hast den Deckel von der Kiste wegzusprengen versuchte. Bald begann dieser den Anstrengungen der beiden Männer zu weichen. Man vernahm das kreischende Herausziehen der Nägel aus dem Holz und der Deckel wurde zurückgeschlagen. Unterdessen hatten sich die Zigeuner, die die Mündungen der Winchester-Büchsen auf sich gerichtet sahen, Lord Godalming und Dr. Seward ergeben und wagten keinen weiteren Widerstand. Die Sonne berührte beinahe die Bergspitzen und die Gruppe warf lange Schatten über den Schnee. Ich sah den Grafen in der Kiste auf der Erde liegen, die ihn infolge des Sturzes vom Wagen teilweise bedeckte. Er war totenbleich wie eine Wachsfigur, und die roten Augen glühten in dem unheimlichen, sieghaften Feuer, das ich so genau kannte. Als diese Augen die sinkende Sonne erblickten, wich der Ausdruck des Hasses aus ihnen und sie leuchteten in wildem Triumph. Aber im gleichen Augenblick sauste blitzend Jonathans großes Messer hernieder. Ich erschrak, als ich sah, wie es im scharfen Schnitt die Kehle des Grafen durchhieb. Kurz darauf durchbohrte Herrn Morrises scharfes Jagdmesser das Herz Draculas. Da geschah ein Wunder. Vor unserer aller Augen, und ehe wir es noch recht fassen konnten, zerfiel der ganze Körper in Staub und entschwand unseren Blicken. Ich werde mein ganzes Leben lang mit Freude daran denken, dass im Augenblick der endlichen Auflösung ein Schimmer von Glück über des Grafen Antlitz huschte, dass ich eines solchen Ausdruckes gar nicht für fähig gehalten hätte. Schloss Dracula lag im roten Licht der untergehenden Sonne vor uns. Jeder Stein der zerbrochenen Zinnen hob sich scharf gegen den Abendhimmel ab. Die Zigeuner, die in uns die Urheber des seltsamen Verschwindens des toten Mannes erkannten, rissen ihre Pferde herum und ritten davon, als gelte es ihr Leben. Die Unberittenen sprangen auf den Leiterwagen und riefen den Reitern zu, sie nicht zu verlassen. Die Wölfe, die sich vorsichtig zurückgezogen hatten, folgten jenen und ließen von uns ab. Herr Morris, der zu Boden gesunken war, lag auf einen Arm gestützt und presste die Hand auf die Brust. Das Blut floss noch immer zwischen seinen Fingern hervor. Ich eilte zu ihm, denn der geweihte Kreis hielt mich nun nicht mehr gebannt. Und auch die zwei Ärzte kamen heran. Jonathan hatte sich zu dem Todwunden gekniet, und dieser legte sein Haupt an die Schultern des Freundes. Seufzend und mit großer Anstrengung nahm er meine Hand in die seine. Er muß die furchtbare Angst auf meinem Gesicht gesehen haben, denn er lächelte mir zu und sagte:
»Ich bin glücklich, dass ich Ihnen einen Dienst erweisen konnte.«
»Oh Gott!« schrie er plötzlich, indem er sich mühsam aufrichtete und mit dem Finger auf mich deutete.
»Das war des Sterbens wert. Seht, seht!«
Die Sonne versank gerade hinter den Bergspitzen. Die glühenden Strahlen fielen auf mein Gesicht und überfluteten es mit rosigem Licht. Wie auf ein Zeichen knieten alle Männer nieder und ein tiefes, ernstes »Amen« kam von ihren Lippen, als sie erkannt hatten, was der sterbende Morris meinte, indem er auf mich zeigte und sagte:
»Gott sei gelobt, und nun ist doch nicht alles umsonst gewesen. Seht, Der Schnee ist nicht fleckenloser als ihre Stirn. Der Fluch ist von ihr gewichen.«
In heißem Schmerz umstanden wir ihn, als er mit einem Lächeln auf den Lippen schweigend hinüberging, der ritterliche, brave Mann. Notiz: Es sind nun 7 Jahre vergangen, seit wir so bittere Qualen erduldet haben. Das Glück, das einige von uns seitdem gefunden, wiegt all das Furchtbare jedoch reichlich auf. Es ist mir und Mina eine besondere Freude, dass der Geburtstag unseres Jungen gerade mit Quincy Morrises Todestag zusammenfällt. Ich weiß, dass seine Mutter im Stillen die Überzeugung hegt, dass er einst unserem edlen toten Freund ähnlich werden wird. Die Namen, die der Kleine trägt, erinnern uns an die Männer, die in jenen traurigen Tagen uns so treu zur Seite standen. Aber sein Rufname ist Quincy. Im Sommer dieses Jahres machten wir eine Reise nach Transsilvanien und besuchten die Stätten, mit denen uns so viele lebendige und furchtbare Erinnerungen verknüpften. Es war fast unmöglich zu glauben, dass all die Dinge, die wir mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört, nicht Traumgebilde waren. Jede Spur davon war ausgelöscht. Das Schloss stand noch wie damals, hoch emporragend über eine trostlose Wildnis. Als wir nach Hause zurückgekehrt waren, plauderten wir viel über die vergangenen Zeiten. Wir können auf sie zurückblicken, ohne zu verzweifeln, denn Godalming und Seward sind beide glücklich verheiratet. Ich nahm die Papiere aus dem feuerfesten Schrank, wo sie seit Vollendung unserer Aufgabe geruht hatten. Wir waren nachträglich erstaunt über den Umstand, dass in der ganzen Menge von Material, aus dem der Bericht sich zusammensetzt, kaum ein einziges authentisches Dokument sich befindet. Nichts als eine Masse von Blättern voll Maschinenschrift, außerdem Notizbücher von Mina, Seward und mir selbst und ein Memorandum von Helsings. Wir können von niemand verlangen, so lieb es uns auch wäre, dass er diese als vollgültige Beweisstücke für unseren unheimlichen Bericht gelten lasse. Van Helsing zog sein Resümee, indem er unseren Knaben auf den Knien schaukelnd sagte:
»Wir brauchen keine Beweise. Wir verlangen von niemand, dass er uns Glauben schenke. Aber dieser Junge hier wird eines Tages erfahren, welch tapfere und edle Frau seine Mutter ist. Jetzt kennt er ja erst ihre Güte und ihre liebevolle Sorgfalt. Später aber wird er begreifen, warum wir alle sie so lieb hatten und so Schweres um ihretwillen unternahmen.«
Jonathan Harker. Sie hörten Dracula von Bram Stoker. Vorgelesen von Rainer Schuppe. Aufgenommen und bearbeitet im Coworking Space Raya Works in Santani auf Mallorca. Ton und Technik Rainer Schuppe. Aufgenommen, bearbeitet und komplett erstellt mit Hindenburg Narrator. Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like oder eine gute Bewertung. Und ich bin auch bereit, Ihr Buch, Ihr Video oder irgendeinen anderen Text zu sprechen.